Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Zuallererst möchte ich Gott die Ehre geben, wie wunderbar Gott die Gottesdienste immer gestaltet. Also das Wort von Dima gerade aus der ersten Predigt, das passt 1a in das Wort, das wir gleich hören werden. Ich war schon ganz hibbelig, voller Vorfreude, dass das so gut passt. Also ich staune wirklich, wie Gott das immer wieder schafft, so Predigt und das Wort zu verbinden. Kinder, was heißt Sanftmut nochmal? Was ist Sanftmut? Denkt an das Pferd. Sanftmut ist kontrollierte Stärke. Ne? Kontrollierte Stärke. Kleines Beispiel, wenn du eine super Stärke in Mathe hast, ne? Du bist super in Mathe, dann ist das cool, wenn du das kontrollierst und in der Mathearbeit alles hinschreibst und 1+ hast. Dann ist das cool. Aber wenn du jetzt durch den Gottesdienst rennst und jedem jetzt irgendwie eine Matheaufgabe sagst, dann ist das uncool. Das stört, okay? Das heißt kontrollierte Stärke. Setz deine Stärke da ein, wo sie gebraucht wird. Und das ist Sanftmut. Sanftmut ist, ich weiß, wo ich meine Stärke einsetzen kann. Und darum geht es auch in dieser Predigt heute. Zum Einstieg, ich bin ehrlich gesagt wirklich ein bisschen aufgeregt, weil diese Predigt für mich so zwei Besonderheiten hat. Die erste ist, wir reden heute über die Qualifikation von Ältesten und das bringt mich in eine etwas besondere Situation. Und ich durfte mich auch wieder prüfen und darf das auch immer wieder tun und ich bin sehr dankbar für die Gnade Gottes, auch gerade was die Eigenschaften angeht, dass Gott jedem Einzelnen und auch Ältesten vergibt, da wo sie sich verfehlen. Und das Zweite ist, ich habe jetzt zum ersten Mal mit einer anderen Person ein bisschen an der Predigt gearbeitet. Ich habe mich mit Nikita Ott zusammen hingesetzt am Donnerstagnachmittag, haben wir ein paar Stunden gemeinsam auf diesen Text geschaut. Das heißt, nicht alle Gedanken sind von mir, ein bisschen ist das gemischt. Und ich freue mich, dass wir junge Brüder mitnehmen dürfen. Ja, egal, ob es ein Glaubenspartner ist oder ob es eine junge Schwester ist, wie auch immer, nehmt Leute mit, lasst uns gemeinsam dienen, gemeinsam wachsen. Das ist sehr schön und bereichernd. Genau, aber jetzt starten wir. Ein schöner, intensiver Text, ich weiß nicht, ob ihr die Überschrift gelesen habt, der geistliche Älteste und was ist mit all den anderen? Die Frage ist jetzt, bringt uns überhaupt so ein Text was für die Gemeinde? Wenn wir jetzt sagen, okay, das ist nur für Älteste, dann müsste ich hier zu mir selbst predigen. Ich glaube, die anderen sind alle irgendwie unterwegs, ja, wenn ich das richtig sehe. Genau, aber nein, so ist es nicht. Paulus schreibt den Brief zu Titus, aber der Brief ist so formuliert, dass alle auch in der Gemeinde damit arbeiten können. Genauso auch dieser Text. Dieser Text ist nicht nur für Älteste wichtig, sondern für uns alle. Deswegen lasst uns den Text lesen. Der Predigtext heute ist Titus 1 von Vers 5 bis 9. Aber ich werde bis Vers 11 lesen, einfach wegen dem Zusammenhang. Achtet schon mal auf den Text. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt die gerne auf und schaut ein bisschen mit nach. Dann habt ihr ein bisschen, seid ihr ein bisschen sicherer gleich dabei und könnt ein bisschen besser folgen. Ihr dürft auch das Handy auf jeden Fall dafür benutzen. Titus 1 ab Vers 5. Da schreibt Paulus an Titus, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt, denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, damit sie, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Reden um schändlichen Gewinnes willen. Ja, das ist soweit der Text. Ich weiß nicht, was in dir vorgeht, wenn du an Älteste oder an Ältestenschaft denkst. Ich weiß nicht, ob du das mit eher mit guten oder mit negativen Gedanken verbindest. Ja, es sind Älteste einfach die Herrscher, die da irgendwie da oben stehen, die immer sagen, was zu tun ist und ich muss es ausführen. Ja, was ist ein Ältester für dich? Vielleicht trägst du dich selber mit dem Gedanken herum. Ruft Gott mich vielleicht eines Tages in die Ältestenschaft? Ich weiß nicht, wie du so dazu stehst. Und ich möchte gerne heute mit diesem Bibeltext nicht nur auf Älteste schauen, nicht nur auf die bestehenden Ältesten auch in unserer Gemeinde, sondern es soll heute auch an die gehen, die vielleicht schon Ältestendienst irgendwo tun und es vielleicht nicht wissen. Und auch es soll eine Ermutigung sein für Brüder, die vielleicht noch Älteste werden sollen. Dann gibt es hier aber auch viele, die einen anderen Dienst tun. Und ich möchte auch heute auch zu jedem Einzelnen von uns reden, was dieser Text jedem von uns zu sagen hat. Und dafür gibt es auf jeden Fall genug Gesprächsstoff. Es gibt ein sehr gutes Buch, das möchte ich ja mal nebenbei empfehlen. Ich bin nicht so der Buchempfehler, aber jetzt muss ich das heute mal machen. Das Buch heißt Qualifiziert, biblische Standards nicht nur für Älteste. Ein super gutes Buch. Hier werden, das ist ziemlich dünn, sehr praktisch, hier werden quasi alle Eigenschaften von Ältesten aufgezählt, nicht nur aus Titus und aus dem Timotheusbrief, auch aus Apostelgeschichte und 1. Petrus. Und die werden sehr gut erklärt. Dann gibt es noch ein paar Fragen dazu, da kann man sich selber einschätzen, in welchem Bereich habe ich vielleicht noch Wachstumsbedarf. Und was ich hier sehr gut finde, hier ist so eine Tabelle, ja, und hier sind alle Eigenschaften aufgelistet. Und dann gibt es hier eine sehr schöne Spalte und die heißt Alle Christen. Das heißt, für jede Eigenschaft, die Älteste haben sollen, gibt es mindestens eine Bibelstelle, die belegt, dass auch alle anderen Christen diese Eigenschaft haben sollen. Okay? Also wer das Buch vielleicht sich bestellen möchte, ist nicht teuer, schaut da rein, ist sehr, sehr gut, ja, für die eigene geistliche Entwicklung auch. Also wie gesagt, es geht nicht nur um Älteste, sondern es geht für uns alle um geistliche Reife. Wir wollen Christus ähnlicher werden und dafür kann ich dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Okay, starten wir jetzt mit dem Bibeltext. Wir gehen den so Schritt für Schritt durch und schauen dann, was Gott uns hier zu sagen hat. Zuallererst in Vers 5, da steht, ich habe dich für den Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Paulus erklärt quasi hier nochmal, warum er Titus diesen Brief schreibt. Es gibt einige Sachen auf der Insel Kreta, die ja nicht gut laufen, die unordentlich sind, die müssen geordnet werden. Und das ist die erste Aufgabe. Und die zweite Aufgabe, die gehört eigentlich zuerst noch mit dazu, zu einer Ordnung in der Gemeinde gehört, dass Älteste eingesetzt werden. Wir bleiben mal kurz bei der ersten Aufgabe hier stehen, dass Titus Sache in Ordnung bringen sollte. Wenn wir ins Ende reinschauen, Kapitel 3, Vers 12, da sehen wir, dass Titus für diese Aufgabe, die er bekommen hat, gar nicht so viel Zeit hat. Paulus sagt zu ihm, nämlich in Titus 3, Vers 12, ich will in Nikopolis überwintern, komm zu mir dahin. So, das heißt, es muss irgendwie in diesem, also er muss sich in einem Jahr befinden und der Winter kommt jetzt auf sie zu. Ob es Frühling ist, ob es vielleicht sogar schon Sommer ist, weiß man nicht genau. Also Titus hat auf jeden Fall nicht ein ganzes Jahr Zeit, um diese beiden Aufgaben zu erfüllen. Dinge in Ordnung zu bringen und Älteste einzusetzen. Okay? Das heißt, wenn Paulus jetzt zu ihm sagt, bring Dinge in Ordnung, heißt das nicht, mach jede Gemeinde auf Kreta zu einer perfekten Gemeinde und wenn alle sich so benehmen, wie sie sollen, dann ist es gut. Sondern in Ordnung bringen heißt, sag den Menschen das, was richtig ist. Stell klar, was richtig ist und das, damit sie eine Grundlage haben, wonach sie sich richten können. Denn die Gemeinden in Kreta, die waren noch gar nicht so alt, die waren vielleicht ein paar Jahre erst. Es kann sein, dass einige sich schon früher bekehrt haben, als Petrus die Pfingstpredigt gehalten hat, da waren ja auch ein paar Kreta dabei. Die sind dann vielleicht wieder zurückgegangen und haben dort weiter das Evangelium erzählt. Aber die Basis, wie lebt ein Christ, was soll ein Christ tun, die war auf dieser Insel nicht gegeben. Und wir haben das gerade gelesen in den Versen 10 und 11. Es gibt viele Widerspenstige. Dann in Vers 12, wo gesagt wird, die Kreter sind Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Das ist so die Nationalkultur. Da war schon sehr, sehr viel Böses auf dieser Insel. Die Menschen, die haben nicht ordentlich miteinander gelebt. Und das muss in Ordnung gebracht werden, das muss klargestellt werden. Und wenn ihr den Titusbrief lest, und ich würde euch auch ermutigen, das zu tun, jetzt gerade auch, wenn wir den Titusbrief durchgehen, schaut mal nach all den Aufforderungen, die da drin stehen. Lehre, ermahne, erinnere. Und die kann man sich mal anstreichen oder rausschreiben. Und dann sieht man, was genau Titus alles ordnen soll. Titus soll zum Beispiel die zwischenmenschlichen Beziehungen ordnen, ja, ältere Männer, jüngere Männer, ältere Frauen, jüngere Frauen, Arbeitgeber, Arbeitnehmerverhältnis. Titus soll ordnen, wie soll sich der Bürger dem Staat gegenüber verhalten. Und Titus soll auch in der Gemeinde Sachen ordnen, was ist mit Streitfragen und so weiter. Das soll er ordnen, das heißt, er soll klarstellen, wie es richtig geht. Und dann quasi als zweites, was wir uns gleich anschauen, er soll noch Älteste einsetzen. So, jetzt bleiben wir ein bisschen bei der Ordnung stehen. Wer von euch liebt dieses Wort Ordnung? Es gibt einige, die das, genau, ja, sehr gut. Einige lieben das. Denen es leichter fällt, Ordnung zu halten, die mögen das auf jeden Fall mehr. Andere hassen das. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Bibelvers kennt. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Ihr schüttelt schon alle den Kopf, richtig. Aber ich weiß nicht, wurdet ihr so geprägt? Also ich kenne das auf jeden Fall. Gott ist ein Gott der Ordnung. Ja? Und dann hat man richtig reingehauen. Weil Gott ein Gott der Ordnung ist, brauchst du eine Gemeindeordnung, du brauchst eine Kleiderordnung, alles muss geordnet sein. So, Ordnung bedeutet, wir machen einen Rahmen. Und in diesem Rahmen, das, was hier drin ist, ist die Ordnung. Das ist gut, das ist schlecht. Und das ist so fatal, wenn wir so leben. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Das fördert so eine Gesetzlichkeit, das fördert so einen Kontrollwahn. Alles muss in diesen Rahmen passen. Und das, was da nicht drin ist, ist erstmal partout schlecht. Aber sehr gut, dass Eduard gerade schon so den Kopf geschüttelt hat. Dieser Vers in 1. Korinther 14, Vers 33, der heißt nämlich ganz anders. Da steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern, wer weiß es? Des Friedens, genau. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und das Geniale hierbei ist, dass Paulus hier zeigt, der Ordnung ist ein Wert übergesetzt, übergestellt. Es geht nicht um Ordnung an sich, es geht um Frieden. Was bedeutet Frieden? Frieden heißt sowas wie Heil, Frieden heißt Wohlergehen, Wohlbefinden und Frieden heißt auch Ruhe. Und wir haben es gerade von Dima gehört, die Verheißungen für sanftmütige Menschen sind Frieden und Ruhe, hatten wir. Waren zwei von den drei Verheißungen. Ja, Jesus sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und Dima sagte gerade, Sanftmut heißt kontrollierte Stärke. Kontrolliert heißt, es läuft in geordneten Bahnen ab. Wenn man ein Pferd in geordneten Bahnen lenkt, dann entfaltet es seine Kraft da, wo es soll. Und genauso ist das auch bei uns in der Gemeinde, auch bei uns im persönlichen Leben. Wir brauchen Ordnung, wir brauchen einen geordneten Rahmen. Und wenn wir den leben, dann entsteht da drinne Frieden, Wohlergehen und Ruhe für mich. Das ist ganz einfach, wenn ich in meine Garage gehe, Entschuldigung, und die Garage ist voll unordentlich, da habe ich keine Ruhe, da kann ich nicht in Ruhe stehen und ach, jetzt suche ich eine halbe Stunde dieses eine Werkzeug, weil ich wieder nicht weiß, wo ich es hingelegt habe. Das macht Unruhe, da ist kein Wohlbefinden. Ja? Aber wenn alles geordnet ist, dann hat man einfach diese Ruhe, diesen Frieden in sich. Und das ist das Erste, was wir hier auf jeden Fall mitnehmen sollen. Paulus sagt, du sollst Dinge in Ordnung bringen, nicht damit wir einen gesetzlichen Rahmen haben, sondern damit Frieden in den Gemeinden entsteht. Es soll Ruhe, es soll Wohlbefinden entstehen. Und das ist dieses Ziel, das auch wir verfolgen sollen. Es geht nicht darum, dass wir Ordnung schaffen in unseren Familien, in unserem Leben, damit wir einfach Ordnung haben, sondern damit Frieden entsteht und Frieden gedeihen kann. Frieden kann sich nur in Ordnung entfalten. Frieden entsteht nicht in Unordnung, da wo Sachen nicht geklärt sind. Da entsteht kein Frieden, der entsteht nur in Ordnung, da wo Dinge wirklich in kontrollierten Bahnen laufen. Und wenn wir jetzt diesen Vers zum Beispiel, den Jesus sagt, selig sind die Friedensstifter, dann bedeutet das für uns im Umkehrschluss, wenn ich ein Friedensstifter sein soll, bedeutet das für mich, ich soll mein Leben und mein Reden und mein Handeln nach außen, das soll ich unter Gottes Kontrolle bringen. Jesus soll mich kontrollieren. Ordnung zu halten in meinem Reden. Was spreche ich? Ist das etwas Gutes? Ist das etwas Erbauendes? Rutschen mir manchmal Worte raus, die nicht gut sind? Ja, was mache ich mit meinem Verhalten? Wie strukturiere ich meinen Tag? Wie strukturiere ich meine Woche? Hetze ich von einer Aufgabe zur nächsten und weiß gar nicht, was ich noch als nächstes machen muss? Oder schaffe ich es, meinen Alltag zu ordnen? Zu gucken, okay, was ist heute dran? Was schaffe ich nicht? Was verschiebe ich vielleicht auf den nächsten Tag? All diese praktischen Dinge dienen dazu, dass bei uns im Leben Frieden entstehen soll. Der Frieden soll aus uns herausleuchten. Natürlich entsteht der Frieden zuerst dadurch, dass Jesus uns die Schuld vergeben hat. Das führt zu einer Ruhe, einer ganz, ganz tiefen Ruhe, die nach außen strahlt. Aber Gott möchte, dass wir auch unser Leben und auch in der Gemeinde, dass wir die Dinge in Ordnung halten. Das strahlt nochmal viel mehr den Frieden heraus und Menschen werden das sehen. Ob mein Leben, meine zwischenmenschlichen Beziehungen, ob die geordnet sind oder ob es da Unruhe gibt, ob es da Ärger gibt, ob es da so Aufgewühltes gibt. Ja? Deswegen lass dich heute einladen, wenn du merkst, dein Leben ist irgendwie in Unordnung, die zwischenmenschlichen Beziehungen, es gibt Menschen, zu denen du gerade keine Ruhe und kein Wohlbefinden empfindest, bring es zu Jesus, bitte um Vergebung für das, was du vielleicht getan hast, wo du für Unordnung gesorgt hast und sag, bitte Jesus, dass er dich mit Ruhe, mit Frieden erfüllt und dass er dir die Kraft gibt, Dinge in Ordnung zu bringen. Und das wird er tun. Das ist der Wille Gottes. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und das darf Titus jetzt hier auch tun. Er darf für Ordnung sorgen, damit unter den Kretern, die so ein schlechtes Bild haben, dass da wirklich Frieden herausleuchtet. Ja, und an dunkleren Orten scheint das Licht umso heller. Und jetzt soll er Älteste in jeder Stadt einsetzen, steht hier. Das bedeutet nicht, dass es nur Älteste zum Beispiel über Porta Westfalica gibt, sondern es wird hier wahrscheinlich so gewesen sein, dass es noch gar nicht so viele Gemeinden gab und dass es einfach in jeder Ortschaft eine Gemeinde war und dann setzt er quasi über jede Gemeinde Älteste ein. Denn alle anderen Bibelstellen, die wir über Älteste finden, da wird immer wieder gesagt, es gibt Älteste für Gemeinden, nicht für Städte, sondern für Gemeinden. Und so müssen wir das hier auch verstehen. Jetzt sagt Paulus zu Titus, du sollst Älteste einsetzen. Das dient zur Ordnung, das dient zum Frieden. Ja. Jetzt ist die Frage, wie werden Älteste eingesetzt? Wir leben nicht mehr in der Zeit des Alten Testaments. Zur Zeit des Alten Testaments war das ja so, dass Gott sehr, sehr viel ganz klar geregelt hat. Wie soll der Tempel aufgebaut sein? Wie soll der Gottesdienstablauf sein? Wer soll der nächste Levit sein und so weiter? Das war alles ganz klar geregelt. Wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, dann merken wir, da gibt es kaum Vorgaben, wie Älteste eingesetzt werden sollen. Es gibt nicht die eine Marschrichtung, so müsst ihr Älteste einsetzen, alles andere ist falsch. Und wisst ihr, ich bin mir sicher, dass Gott das extra gemacht hat, weil dadurch, dass Gott einfach für die Gemeinde nur einen groben Rahmen gegeben hat und sehr viel Flexibilität gelassen hat, ist es für Gemeinden möglich, an jedem Ort der Welt Gemeinde zu leben. Egal, ob es im Gefängnis ist, egal, ob es hier in einer großen Gemeinde ist, ob es irgendwo in einer ganz, ganz armen Gegend ist, wie auch immer. Gemeinde kann überall gelebt werden, dadurch, dass es nicht so ganz, ganz strikte Vorgaben gibt. Das ist wirklich wunderschön. Und dennoch können wir aus der Bibel einige Prinzipien ablesen, die uns zeigen, wie Älteste eingesetzt werden sollen. Und das will ich jetzt kurz fassen, weil wir das Thema vor einem Jahr schon ziemlich ausführlich behandelt haben. Und zwar gibt es vier Kriterien, die erfüllt sein sollten für einen Ältesten der Gemeinde. Das erste ist, dass ein Bruder den inneren Wunsch danach hat. In 1. Timotheus 3, Vers 1 steht, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, begehrt ein schönes Werk. Jetzt denkst du vielleicht, nein, auf gar keinen Fall, ich will auch kein Gemeindeältester werden. Das ist hier in erster Linie auch gar nicht so unbedingt gemeint, diesen, negativ gesagt, Posten zu haben. Es geht um Menschen, die gerne Aufseherdienst machen. Das heißt, du arbeitest vielleicht irgendwo mit Menschen und du hast den inneren Drang, die Menschen zu sehen. Du willst sehen, wie es ihnen geht. Du möchtest dich ihrer annehmen. Du willst erkennen, was ihre Not ist und möchtest diese Not gerne irgendwie mit ihnen zusammen durchgehen. Du willst ihnen da raushelfen. Du bist vielleicht in einer Jungschargruppe oder einer Jugendgruppe und du machst dir Gedanken, okay, wo wollen wir hin? Wohin möchte ich die jungen Menschen mitnehmen? Das ist Aufseherdienst. Und ich bin mir sicher, dass hier einige sitzen, die nach diesem Aufseherdienst trachten, die gerne Menschen mitnehmen, die gerne Menschen begleiten, die gerne auf Menschen ein Auge haben. Das ist dieser Punkt hier. Die nach einem Aufseherdienst trachten. Und diese Brüder gilt es zu sehen und sie dürfen dann sich weiterentwickeln. Und wenn die Gemeinde das bestätigt, dann werden sie Teil der Ältestenschaft. Vielleicht offiziell als Ältester einer Gemeinde, aber auch in den einzelnen Gruppen, da wo du vielleicht aktiv bist, da bist du schon ein Ältester, da bist du einer, der den Aufseherdienst ausführt. Das zweite ist, was ganz wichtig ist, die Gemeinde sollte den Ältesten oder den ältesten Kandidaten, wie wir es nennen, bestätigen. Ist nicht ganz, also es gibt keine Bibelstelle, die das komplett fordert, aber es gibt einige Bibelstellen, die da durchaus darauf Rückschlüsse schließen lassen. 1. Timotheus 3, Vers 10, da geht es um die Diakone. Da steht, die Diakone, sie sollen auch vorher erprobt werden. Das heißt, die Diakone sollen erprobt werden. Da steht ein auch, das heißt auch die Ältesten. Es macht Sinn, wenn die Gemeinde sich diese Brüder zuerst anschaut. Wie leben die? Wie handeln die? Wie machen die ihren Dienst? Was entsteht daraus? Denn die Gemeinde ist ja am Ende auch diejenige, die darauf achten muss, die muss auch auf ihre Ältesten Acht geben. Und die Gemeinde ist angewiesen auf gottesfürchtige Älteste, weil, weil die Ältesten, da kommen wir nachher noch zu, die Ältesten sind immer die Sollbruchstelle der Gemeinde. Da, wo der Älteste einknickt, da geht die Gemeinde den Bach runter. Deshalb ist es wichtig und es ist die Verantwortung der ganzen Gemeinde, auf die Ältesten zu achten und auch als Gemeinde den Ältesten zu bestätigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Dritte ist, dass ein Ältester durch eine andere Autoritätsperson eingesetzt wird. Titus soll zum Beispiel Älteste einsetzen. In Apostelgeschichte 14 lesen wir, dass Paulus und Barnabas Älteste eingesetzt haben. Das ist ja auch so ein Prinzip, da wo es geht, ne? Da, wo es geht, dass dann eine Autoritätsperson einen Ältesten einsetzt. Und wenn diese Punkte da sind, wenn es einen Bruder gibt, der den Wunsch hat, andere zu sehen, andere zu begleiten, anderen zu helfen, wenn die Gemeinde es bestätigt und wenn eine Autoritätsperson den Ältesten einsetzen kann, dann kommt das, was in Apostelgeschichte 20, Vers 28 steht, wo Paulus zu den Gemeindeleitern von Ephesus sagt, die ihr durch den Heiligen Geist eingesetzt worden seid. Am Ende ist es immer der Heilige Geist, der Älteste einsetzt, aber er gebraucht Menschen, er gebraucht die Gemeinde, um das auszuführen. Aber wichtig ist, dass wir als Gemeinde erkennen, welche Ältesten will der Heilige Geist einsetzen für die Gemeinde. Und deswegen lasst uns weiter Ausschau halten nach Brüdern, die gerne sich in andere Menschen investieren, die gerne für andere Menschen da sind und mit ihnen arbeiten. Und lasst uns dafür beten, dass Gott weitere Älteste einsetzt. Unsere Gemeinde, die wird sich weiterentwickeln, es wird weitergehen. Wir werden neue Älteste brauchen. Ja? Deswegen lasst uns dafür beten und Ausschau halten, wo sind Brüder, die den Ältestendienst tun können. Jetzt geht's weiter. Paulus, er sagt dem Titus, du sollst Älteste einsetzen, aber nimm nicht irgendjemanden, sondern jetzt wird uns eine ganze Liste an Anforderungen, an Qualifikationsmerkmalen gegeben. Und in Vers 7, da haben wir gelesen, ein Aufseher muss untadelig sein. Das heißt, diese Qualifikationsmerkmale hier sind nicht einfach nur ein Vorschlag oder eine Idee, sondern es sind bindende Voraussetzungen. Ohne die geht es nicht. Diese Merkmale müssen vorhanden sein. Was meint ihr, warum legt Paulus so einen Wert darauf, dass diese Merkmale bei Ältesten sichtbar sind? Habt ihr eine Idee? Wisst ihr, was ich glaube oder wovon ich ziemlich Überzeugung erlangt habe? Ein Ältester, bei ihm müssen diese Eigenschaften sichtbar sein, damit er glaubwürdig ist. Ein Ältester ist absolut abhängig von der Glaubwürdigkeit der Gemeinde. Wenn der Älteste seine Glaubwürdigkeit verliert, dann kann er vielleicht nur so äußerlich noch ein paar Sachen organisieren, die Gemeinde so ein bisschen leiten, vielleicht die Projekte der Gemeinde so ein bisschen gestalten und so, dass das alles nach außen gut läuft. Aber innen drin hat sich die Gemeinde von ihm schon verabschiedet. Geistlich kann er die Gemeinde nicht mehr mitnehmen. Er kann sie nicht führen, weil er die Glaubwürdigkeit verloren hat. Wenn ich das eine sage und das andere lebe, ist die logische Konsequenz, dass alle denken, warum sollte ich das so machen wie er? Und das ist der Punkt. Älteste sind zwingend auf Glaubwürdigkeit angewiesen. Und hier schon mal eine kleine Anwendung auf uns. Ist das nicht für uns alle so? Ist das nicht für uns alle wichtig, dass wir glaubwürdig sind? Egal, ob wir auf der Arbeit sind, ob wir in der Familie sind, für unsere Kinder. Ich muss doch für meine Kinder ein glaubwürdiges Zeugnis sein. Ich möchte sie mitnehmen, ich will ihnen zeigen, das Leben mit Jesus ist ein reales Leben, es funktioniert, das ist herrlich. Und da muss ich glaubwürdig sein. Deswegen, Glaubwürdigkeit ist zwingend notwendig, um den Dienst als Ältester zu tun. Und deswegen auch diese Eigenschaften. Und ein Mensch, der das lebt, wovon er überzeugt ist, ein Mensch, der das lebt, was er glaubt, auch wenn ihn dabei keiner sieht, den nennt man integer. Das ist Integrität. Ich lebe meine Überzeugungen, egal ob mich Menschen sehen oder nicht. Und das wünsche ich mir für dich und für mich, dass wir das, was wir sagen, dass wir das tun, dass wir unsere Überzeugungen ausleben. Denn nur dann können wir glaubwürdig sein. Was bedeutet dieses Wort untadelig? Das kommt hier zweimal vor. Einmal in Vers 6, ein Ältester soll eingesetzt werden, wenn er untadelig ist, Mann einer Frau und so weiter. Und dann, wie gesagt, in Vers 7, ein Aufseher muss untadelig sein. Wenn es bedeutet, dass er sündlos sein muss oder dass er diese Eigenschaften perfekt ausleben muss, dann kann keiner Ältester werden und ich muss auf jeden Fall heute damit aufhören. Es funktioniert nicht. Keiner von uns ist sündlos und keiner kann diese Eigenschaften, die hier stehen, perfekt ausleben. Untadelig bedeutet, dass man rechtmäßig nicht angeklagt werden kann. Das bedeutet das. Man ist unanklagbar, man ist unbescholten, kann man auch dazu sagen. Es gibt keine rechtliche Verfolgung gegen diesen Menschen. Das ist untadelig. Und das geht nur, wenn ich wirklich diese Integrität, diese zweifelsfreie Integrität lebe. Was auch da reinzählt, dass man untadelig ist, dass es zählt auch dazu, wenn ich etwas getan habe, was falsch ist, wenn ich eine Sünde getan habe, dann ist es meine Pflicht, sie zu bereinigen, das zu klären, ja, und um Vergebung zu bitten. Und da, wo Vergebung geschehen ist, da entsteht wieder diese Unangreifbarkeit. Sachen, die vergeben sind, die können nicht mehr vors Gericht gebracht werden. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, auch gerade für Älteste. Ein Ältester, der untadelig sein soll, das bedeutet, dass er auch bereit ist, seine Schuld einzugestehen, um Vergebung zu bitten bei Menschen und bei Gott. Und das ist das, was ihn untadelig macht. Und das ist für uns alle ein so großer Trost, dass wir durch Jesus Christus untadelig sind. Wir müssen nicht einen gewissen Standard erreichen, sondern wir dürfen zu Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld und nimm sie weg. Ja, und das ist das, was uns untadelig macht. Und das ist sehr, sehr schön. Trotzdem gilt für einen Ältesten, dass er diese positiven Eigenschaften, dass er sie lädt, dass man sie bei ihm sieht und auch diese negativen Eigenschaften, dass sie ihn nicht auszeichnen. Wir schauen uns die gleich kurz an. Ja, wenn eine dieser Eigenschaften da ist, ja, zum Beispiel er arbeitet unsauber mit seinem Geld, ja, dann ist das klar, dass man sagt, okay, hier ist Ältesteneinsetzung nicht möglich. Ja. Das heißt, wir leben aus der Vergebung, wir können nicht perfekt sein, aber trotzdem müssen diese Eigenschaften diesen Menschen irgendwie auszeichnen. Das ist so ein schmaler Grat. Und ich denke, dass die Messlatte hier ist halt dieses Wort untadelig. Er muss nicht perfekt sein, aber er soll nicht angreifbar sein in diesen Eigenschaften. Er verfehlt sich sicherlich mal hier und da. Ja, auch ein Ältester wird mal geblitzt zum Beispiel. Ja, ist nicht richtig, aber das kann man klären. Und so weiter, ja. Aber es ist nicht so, also es sollte nicht so sein, dass er jetzt, ich sag mal, 37 Mal geblitzt wird und immer mit 100 durch die Ortschaft brettert. Ne? Das ist schwierig. Ne? Genau. Aber auch da, wenn das mal vorkommt, es wieder bereinigen lassen und dann, wenn Vergebung da ist, ist die Untadeligkeit wiederhergestellt. Das, was Paulus hier macht, er startet in Vers 6 mit einem sehr, sehr prägnanten und wichtigen, manchmal auch zermürbenden Bereich des Lebens, und das ist die Familie. Er sagt, einer muss untadelig sein, also wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Es ist die Frage, muss ein Ältester eine Familie haben? Manche sagen ja, manche sagen nein, es gibt verschiedene Auslegungen, aber Fakt ist, dass einer, der eine Familie hat, dass er da auf jeden Fall auf seine Integrität geprüft wird. In der Familie ist die intensivste, ist die stärkste Prüfung meines Charakters, die es überhaupt gibt. An den meisten Orten kann ich mich irgendwie verstellen, ja, aber zu Hause, da wird das sehr, sehr schwierig. Zu Hause sehen meine Kinder und meine Frau sehen, wie ich wirklich bin. Und ich finde das so gut, dass Paulus damit anfängt, ja, und er sagt, in der Familie, da muss es stimmen. Das heißt nicht, dass die Kinder Engel sind, auf gar keinen Fall. Aber da kommen wir gleich zu. In der Familie muss es stimmen, denn das Prinzip ist, so wie der Älteste seine Familie führt, so führt er die Gemeinde. Das kann man quasi von dem auf das übertragen. Deswegen ist es ganz wichtig, auf die Familie zu schauen und sich selbst zu überprüfen, wie führe ich meine Familie, und so wird es auch in der Gemeinde sein. Paulus sagt, der Älteste soll Mann einer Frau sein. Im Griechischen ist das so ein Zahlwort, ja, also ihn zeichnet aus, dass er ein Ein-Frau-Mann ist, ein Ein-Frau-Mann. Das heißt, ein Ältester sollte total rein sein oder danach nach Reinheit streben mit seinen Augen, mit seinen Gedanken für seine Frau. Für mich gibt es nur meine Frau, die ich habe. Ja, nicht noch leichtfertigen Umgang mit anderen Frauen, ja, flirten und so weiter und so, Berührungen und so, die ein bisschen zwiespältig sind. Das ist für einen Ältesten nicht angebracht. Ein Ältester soll wirklich ein Ein-Frau-Mann sein. Ich habe eine Frau und meine Frau ist für mich und für alle anderen Frauen bin ich, habe eine reservierte Haltung anderen Frauen gegenüber. Das sollte einen Ältesten auf jeden Fall auszeichnen. Dahin sollte er streben, das sollte er nach außen zeigen. Das Zweite ist, Ein Ältester sollte, oder bevor er eingesetzt wird, soll treue Kinder haben. Ich weiß nicht, ob bei euch vielleicht gläubige Kinder steht. Ich glaube, in der Elberfelder steht, der Älteste soll gläubige Kinder haben. Das Wort kann man verschieden übersetzen. Es ist natürlich schwierig, wenn ein Ältester Kinder hat, die sich vom Glauben abwenden, aber dieser Text legt eher den Fokus auf treue Kinder, nicht auf gläubige Kinder. Das hat zwei Gründe. Der erste ist, wir können unsere Kinder nicht gläubig machen. Ich kann meine Kinder nicht gläubig machen. Wenn meine Kinder sich bekehren und am Ende mit Jesus leben, ist das nicht mein Verdienst, sondern es ist die Gnade Jesu. Und genauso ist es auch andersrum. Ich habe nicht unbedingt komplett jetzt versagt, nur weil meine Kinder vielleicht mit 25 oder mit 30 noch nicht ein Leben mit Jesus leben. Wir können unsere Kinder nicht gläubig machen. Keiner von uns. Das ist allein die Gnade Gottes. Deswegen ist das auf jeden Fall aber verständlich, dass ein Ältester natürlich Schwierigkeiten hat, wenn seine Kinder selbst nicht in der Gemeinde sind, als Ältester zu arbeiten. Das ist ja irgendwie logisch. Da hätte ich auch meine Schwierigkeiten mit. Aber der Fokus hier ist eher auf dem Begriff treue Kinder. Das sieht man nämlich daran, weil Paulus sagt, treue Kinder, und jetzt erklärt er das nämlich, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Und diese beiden Begriffe beschreiben zwei grobe Bereiche von uns Menschen. Ausschweifung hat was mit der Art des Lebens zu tun. Wie gestalte ich mein Leben? Ausschweifung ist zum Beispiel der verlorene Sohn. Der nimmt sein Geld und verprasst das überall. Hauptsache, ich habe Spaß. Hauptsache, mir geht's gut. Nach mir die Sinnflut. Ja, ich lebe über meine Maßen. Hauptsache, ich kann mein Leben genießen. Das ist Ausschweifung. Und das sollte die Kinder von einem Ältesten nicht auszeichnen. Macht aber ein bisschen deutlich, die Kinder müssen hier schon ein bisschen älter sein. Also mit 3, 4 Jahren ist es schwierig, ein ausschweifendes Leben zu führen. Ja, also da müsste man schauen, wie sich die Kinder entwickeln. Ausschweifung ist, ich habe keine Sorgfalt für mein Leben gelernt. Ich bin nachlässig, ich bin leichtfertig, unordentlich. Das ist das, was diese Kinder auszeichnet. Und das lässt Rückschlüsse ziehen auf die Erziehung des Vaters. Was hat der Vater den Kindern beigebracht? Warum leben sie jetzt so ausschweifend und einfach über ihre Maßen, Hauptsache ich genieße mein Leben? Was ist da schiefgelaufen? Der zweite Punkt ist die Aufsässigkeit. Das erste ist quasi, wie gestalte ich mein Leben? Aufsässigkeit ist, wie gestalte ich meine Beziehungen? Das heißt, hat das Kind es gelernt, dass es Autoritäten gibt, dass es Menschen gibt, denen man folgen muss, deren Wort Gewicht hat? Und da in allererster Linie natürlich der Vater. Folgt das Kind grundsätzlich seinem Vater? Unsere Kinder sind alle sündig, sie sind alle gefallen, sie machen alle Quatsch, sie sind alle mal ungehorsam, ganz klar. Aber kann dieser Vater seine Kinder grundsätzlich mitnehmen? Kann er sie grundsätzlich zum Guten hin erziehen? Folgen sie ihm? Ist das schlüssig und nachvollziehbar, wie er seine Kinder erzieht? Ja, oder halt auch nicht, sind die Kinder so rebellisch und akzeptieren gar keine Autoritätspersonen? Und das ist halt wichtig, weil für die Gemeinde, ja, wir hatten ja quasi gesagt, so wie der Älteste seine Familie führt, so führt er auch die Gemeinde. Das heißt, wenn die Kinder ausschweifend sind, ja, Hauptsache mir geht's gut und keine Autoritäten akzeptieren, würde sich das auf die Gemeinde übertragen. Die Gemeinde würde so leben. Ja. Jeder macht das, was er will, Hauptsache mir geht's gut, keiner achtet mehr auf den anderen, es gibt keine Autoritäten, dann würde sich die Gemeinde ruckzuck spalten und auflösen. Deshalb diese zwei Punkte, ganz, ganz wichtig. Schaut auf die Familie, wie erzieht der Vater seine Kinder. Dann geht's hier weiter. Jetzt kommt der zweite Block und hier geht es jetzt um Charaktereigenschaften und um Verhaltensweisen. Die werden wir gleich nur kurz anreißen. Was mich aufgefallen ist, ist, dass Paulus schreibt in Vers 7, denn ein Aufseher muss untadelig sein. Da lässt es ein bisschen hellhörig werden. Eigentlich hat er gesagt, du sollst Älteste einsetzen und jetzt sagt er, ein Aufseher muss untadelig sein. Was bedeutet das? Es gibt verschiedene Begriffe für Gemeindeleiter im Neuen Testament. Der am häufigsten vorkommt, ist tatsächlich dieser Begriff Ältester. Der kommt in den Briefen und in der Apostelgeschichte 18 Mal vor. Und das ist eigentlich ein Adjektiv, dieses Wort. Das heißt, die Älteren. Das beschreibt Menschen, die einen gewissen geistlichen Reifegrad haben. Denn auch diese Eigenschaften, die wir uns gleich angucken, die wenn die sichtbar sind, bedeutet das, dieser Mensch ist vorher von Gott schon geheiligt worden, ja, und in gewissem Sinne auch gedemütigt worden, damit er diese Eigenschaften überhaupt leben kann. Es erfordert einen gewissen Reifegrad im Glauben. Deswegen sagt, steht auch in 1. Timotheus, dass ein Ältester kein Neubekehrter sein soll. Ja, das ist dieser Begriff Ältester, der kommt am häufigsten vor. Nur 4-mal kommt dieses Wort Aufseher vor, das ist ein Bischof. Und dieses Wort ist, beschreibt die Aufgabe näher von einem Ältesten. Der Älteste ist einer, der einen gewissen Reifegrad hat, aber was soll er tun? Er soll ein Aufseher sein. Er soll die Geschwister im Blick haben. Er soll sehen, wie es ihnen geht, wo geht die Reise hin, wo wollen wir als Gemeinde hin, das soll er im Blick haben. Dann gibt es den Begriff Hirte, den wir vielleicht öfter benutzen, der kommt aber nur ein einziges Mal vor und dann noch 2-mal im, wo dann steht, dass die Ältesten die Gemeinde hüten sollen. Also der Begriff kommt gar nicht so häufig vor, beschreibt aber auch die Aufgabe eines Ältesten. Ein Ältester soll auf die Geschwister Acht geben, er soll sehen, wo ist jemand verletzt, wo hat jemand vielleicht gerade eine Glaubenskrise, wen kann ich begleiten, wo muss ich Unterstützung, Seelsorge, Hilfe anbieten. Das ist dieses Weiden. Und zum Weiden zählt auch, das gute Wort Gottes weiterzugeben. Da gibt es noch einen dritten Begriff, der heißt Führer oder Leiter. Der kommt aber nur in Hebräer 13 vor. Also das heißt auch ganz, ganz selten. Und auch der beschreibt die Aufgabe. Ein Ältester ist ein Leitender, einer, der vorangehen soll. Ja, also wir haben 3 Begriffe, die die Aufgabe des Ältesten näher beschreiben. Bischof, er soll die Gemeinde im Blick haben. Hirte, er soll die Gemeinde weiden. Und Leiter, er soll vorangehen. Und interessant ist, dass über Jesus genau diese 3 Begriffe auch gesagt werden. Jesus ist Bischof, Jesus ist Hirte und Jesus ist Führer. Aber Jesus wird nie Presbyter, also Jesus wird nie Ältester genannt. Das nicht. Das heißt, der Älteste soll so leben wie Jesus, ja. Aber ein Ältester, dadurch, dass Jesus nie als Ältester genannt wird, zeigt das, Ältester ist einfach nur ein Begriff für ein menschliches Werkzeug in der Gemeinde. Ein Ältester hat nur eine Aufgabe hier, solange er hier auf der Erde lebt, für seine Gemeinde. Und er ist ja auch nur Ältester in dem Sinne, weil er einen gewissen Reifegrad im Glauben erreicht hat. Wenn wir über Jesus sagen würden, er ist ein Ältester, dann heißt das, er ist uns nur ein gewisses Maß vielleicht reifer. Aber Jesus ist ja nicht nur einfach ein bisschen reifer im Glauben als wir. Jesus ist der absolute Herrscher, ja. Deswegen, Jesus ist der absolute Herr und die Ältesten sind die, die im Glauben schon etwas reifer sind und sie sollen dann so leben, wie Christus es auch tut. Sie sollen aufsehen, sie sollen weiden und sie sollen vorangehen. Jetzt schauen wir uns einmal kurz diese Eigenschaften an, die ein Ältester haben soll. Ich lese sie einmal nochmal kurz vor. Er soll als ein Haushalter nicht eigenmächtig sein, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Ich gehe sie einmal kurz durch und ja, erläutere einmal kurz, worum es hier geht. Ein Ältester sollte nicht eigenmächtig sein. Eigenmächtig ist jemand, der ein selbstgefällig arrogantes Machtbewusstsein hat. Ich bin hier der Chef, alles hört auf mein Kommando. So ein Ältester würde das nie so sagen, aber es kann sein, dass er das denkt. Ne? Und man kann sich vorstellen, das ist denkbar schlecht für eine Gemeinde, wenn da ein Diener der Gemeinde steht, der sagt, alles hört auf mein Kommando. Ja, geht gar nicht. Das zweite ist, er soll nicht jähzornig sein. Das heißt, er hat seine Emotionen nicht im Griff. Er ist nicht kontrolliert, er ist auf keinen Fall sanftmütig. Jemand, der jähzornig ist, kann nicht sanftmütig sein. Und Heinz Werder Neudorfer schreibt das sehr gut in seinem Kommentar über diese Eigenschaft. Er sagt, ein Mensch, dessen Temperamentskurve rasch auf 100 kommt, ist für solche, zu denen er in einer Beziehung steht, die mit ihm zusammenarbeiten, eine Herausforderung, oft auch eine Zumutung. Wie soll eine sachliche, ruhige Besprechung durchgeführt werden können, wenn die Teilnehmer stets befürchten müssen, dass der Gesprächsleiter ausrastet? Okay? Also jemand, der voll durch die Decke geht, ist nicht geeignet, eine Gemeinde zu leiten. Dann kommt der nächste Punkt, nicht der Trunkenheit ergeben. Das heißt, der Älteste soll kein Problem mit Genussmitteln haben, das ist das eine. Das zweite ist aber auch, warum verfallen viele Menschen in die Alkoholabhängigkeit? Es hat ganz oft die Ursache, dass da Probleme im Leben sind, die man nicht lösen kann und man ertränkt diese Probleme mit dem Alkohol. Das heißt, im Umkehrschluss auf einen Ältesten, er soll fähig sein, seine Probleme durch Christus klären zu können und nicht in den Alkohol zu verfallen oder vielleicht in die Spielsucht, wo auch immer. Man kann in Süchte hineinfallen, weil man seine Probleme nicht klärt. Das heißt, ein Ältester muss diese Reife haben, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Krisen im Leben zu Jesus abzugeben und Jesus zu vertrauen, dass Jesus diese Dinge klärt und nicht in eine Sucht zu verfallen. Das nächste ist, er soll nicht gewalttätig sein. Also so ein Macho-Typ, der sich so vor anderen aufbäumt, ja, und so ein bisschen angsteinflößend ist. Das ist vielleicht nicht unbedingt in einer Gemeinde, aber so im persönlichen Gespräch. Also Älteste sollten nie so ihre Macht ausspielen und sagen, guck mal, du musst jetzt das tun, was ich sage. Das geht gar nicht. Gewaltbereit, vielleicht handgreiflich, aber auch mit Worten. Älteste sollten darauf achten, was sie sagen, ja, und nie Menschen mit Worten verletzen. Oder wenn sie es getan haben, dann zu der Person hingehen und das bereinigen. Das ist ganz wichtig. Sonst verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit. Sie sollen nicht nach schändlichem Gewinn streben. Und diese Eigenschaft kommt tatsächlich dreimal vor. Die kommt hier vor, die kommt in 1. Timotheus vor und die kommt in 1. Petrus vor. Diese Eigenschaft, er soll nicht geldgierig sein. Heißt für mich, irgendwie können tatsächlich Älteste, die mehr Verantwortung haben, auch gerade über das Finanzielle und die mehr finanzielle Mittel verwalten oder verantworten müssen, können dazu neigen, das Geld unsauber zu benutzen. Sowohl im privaten Leben als auch in der Gemeinde. Ein Ältester muss die Aufsicht über die Finanzen haben und sagen, wir müssen alles, was wir hier tun, muss rein und ordentlich vonstatten gehen. Keine krummen Geschäfte machen. Das ist etwas, was einem Ältesten die Glaubwürdigkeit nimmt. Jetzt kommt endlich dieser Begriff sondern, ja, dieses Wort in Vers 8, sondern. Und das ist das Schöne, jetzt wendet Paulus den Blick und sagt, okay, es gibt aber auch einige gute Eigenschaften, die ein Ältester haben sollte. Die erste ist gastfreundlich. Was bedeutet das? Heißt gastfreundlich, ich muss mindestens 5 Leute in der Woche einladen? Oder was heißt gastfreundlich? Gastfreundlich heißt auf jeden Fall, eine offene Tür zu haben, aber Gastfreundschaft geht noch viel tiefer. Dieses Wort, was hier steht, heißt eigentlich fremdenfreundlich. Ich bin Fremden gegenüber freundlich, das heißt Gastfreundschaft. Dazu zählt natürlich, dass ich Fremde ins Haus einlade, dass ich Fremde versorge, vielleicht auch eine Übernachtungsmöglichkeit biete, ja, wenn vielleicht Prediger kommen oder ein Chor oder sowas, dass man irgendwie ja diese Möglichkeit gibt. Aber Fremdenfreundlichkeit bedeutet auch, ich gehe auf Menschen zu, die vielleicht hier heute sind, die vielleicht Besucher sind und du siehst denjenigen, ja, auf ihn zuzugehen, hallo, wer bist du, wo kommst du her? Das ist Fremdenfreundlichkeit. Wir kümmern uns um andere Menschen. Fremdenfreundlichkeit bedeutet auch, anderen, die, wie gesagt, die fremd sind, Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn also ein Gast hier in der Gemeinde ist, der hat das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zum Beispiel. Fremdenfreundlichkeit bedeutet, ich gehe auf ihn hin, gehe auf ihn zu und ich schenke ihm sozusagen Zugehörigkeit. Schön, dass du da bist. Ja? Wir erfüllen Bedürfnisse von Fremden. Das ist Gastfreundschaft im größeren Sinn. Der Älteste soll das Gute liebend, das heißt, das hat Roger Libby sehr gut formuliert, das Gute liebend bedeutet, dass das Böse für mich keinen Unterhaltungswert haben darf. Ganz einfach. Das heißt, jegliche Filme, wo Unmoral, wo Gewalt und so weiter vorkommen, das passt nicht für einen, der Ältester ist, daran Freude zu haben, sich sowas reinzuziehen. Das Gute liebend, nicht, dass das Böse für mich Unterhaltungscharakter hat. Ich suche das Schöne und das Gute, das soll einen Ältesten auszeichnen. Dann soll er besonnen sein, das heißt, er soll wohl überlegt handeln. Ja, dann kommt, er soll gerecht sein, das heißt, er darf auf keinen Fall parteiisch sein und er soll dem einfach folgen, was Gott sagt. Gott hat ein Recht, Gott hat gesagt, das und das sollt ihr tun und der Älteste sagt, okay Gott, wenn du das sagst, was ich tun soll, ich tue das, das ist gerecht. Dazu passt auch der nächste Begriff, heilig oder fromm. Fromm heißt, ich will das tun, was Gott gefällt. Mein Alltag soll so gestaltet sein, dass Gott Freude hat, wenn er sieht, wie ich meinen Alltag lebe. Und das Letzte ist dann beherrscht. Das ist ganz, ganz wichtig auch für einen Ältesten, dass er in Selbstbeherrschung lebt. Er hat seine Bedürfnisse, seine Wünsche unter Kontrolle. Dazu zählt auch zum Beispiel Essen, Trinken, Geschlechtlichkeit, meine Art zu reden, ja, läster ich gerne mit oder so. Selbstbeherrschung. Habe ich meine Bedürfnisse, meine Wünsche, habe ich sie im Griff? Und all diese Punkte, die wir jetzt einmal kurz überflogen haben, die kann man nur leben, wenn man durch den Geist, die Früchte des Geistes leben kann. Ja, wir haben sie in Galater 5, 22. Und das bedeutet, der Heilige Geist muss an einem Menschen arbeiten, er muss ihn von Sünde überführen und er muss ihm zeigen, guck mal, hier hast du deine Emotionen noch nicht im Griff. Ja? Bete darum, dass du zum Beispiel von Gott Geduld bekommst. Du musst eine gewisse Zeit jetzt vielleicht Geduld lernen. Ja? Und so entsteht dieser Reifeprozess und es werden diese Eigenschaften immer mehr zutage gefördert, dass wir diese Eigenschaften sehen. Und dann schließt Paulus diese Reihe an Eigenschaften ab mit einer allgemeinen Aufforderung in Vers 9. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Und wenn wir jetzt hier genau in den Text schauen, merken wir, Paulus beginnt mit einer allgemeinen Anforderung, die heißt untadelig, also ein Ältester soll im Allgemeinen unangreifbar sein. Und er schließt mit einer allgemeinen Aufforderung, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält. Und diese beiden Eigenschaften sind quasi der Rahmen. Sich an das Wort Gottes zu halten, ist das Fundament. Wenn ich das Wort Gottes kenne und sage, ich weiß, was Gott in der Bibel sagt, das will ich tun, dann werden diese Eigenschaften automatisch in mir wachsen und die Untadeligkeit ist wie das Dach. Die Untadeligkeit schützt mich vor Anklagen, sie schützt aber auch vor Versuchungen, dass ich sage, nein, ich möchte so leben, wie Gott es will. Und das ist der Punkt und das ist auch das, was ich einem jeden von uns mitgeben will. Kennst du das Wort Gottes? Weißt du, was das Wort Gottes in der aktuellen Lage, in der du dich befindest, weißt du, was das Wort Gottes darüber sagt? Wir hatten vor einiger Zeit einen Männerabend, da ging es um den Richter Jephtha. Und Jephtha hat so schlimme Sachen gemacht, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, mit dieser Tochter, die aus der Tür rausgekommen ist. Er hat gesagt, das Erste, was aus der Tür rauskommt, Gott, das will ich dir opfern. Und er zieht das am Ende alles durch. Und er macht das, weil er das Wort Gottes nicht kennt. Er wusste nicht, dass er zu Gott gehen konnte und sagen konnte, Gott, vergib mir, dass ich diesen falschen Eid geschworen habe. Er hat falsche Dinge getan, weil er das Wort Gottes nicht kannte. Deshalb ist es wichtig für uns, wir müssen die Bibel lesen. Wir müssen auch die Bibel vielleicht lesen mit den Fragen, die wir gerade haben. Was beschäftigt dich gerade? Frag Jesus und sag, Gott, zeig mir durch dein Wort, was soll ich jetzt tun? Es ist wichtig zu wissen, was ich tun soll. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält. Und dann sagt Paulus, derjenige, der das Wort Gottes liebt, derjenige, der sich daran hält, das bedeutet auch, er kümmert sich darum. Ihm ist das Wort Gottes wichtig. Ich will, dass das reine Wort Gottes in mir gelebt wird, aber auch, dass es gepredigt wird. Und Paulus sagt, so einen, dem das Wort Gottes wirklich wichtig und heilig ist, der kann auf der einen Seite Menschen ermahnen und auf der anderen Seite Menschen überführen. Und das sind die zwei Gründe, warum es Älteste überhaupt gibt. Das ist der Zweck der Älteste. Und damit kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Älteste haben zwei wichtige Aufgaben. Nach innen sollen sie seelsorgerlich aufbauen und beschützen und stärken, meine ich. Nach außen sollen sie die Gemeinde beschützen. Sie sollen ganz klar darstellen, sagen, das ist falsch, hier ist eine falsche Lehre, hier müssen wir aufpassen. Das sind die zwei Bereiche. Nach innen seelsorgerlich stärken, nach außen sollen sie ein Schutz sein. Und das ist der Punkt, warum ich vorhin gesagt habe, dass die Ältesten immer die Sollbruchstelle sind. Ich habe jetzt auf der Arbeit, wir müssen so Schulungen durchführen. So hier Online-Schulungen zur Informationssicherheit, Datenschutz, kennen wahrscheinlich einige von euch auch. Ne? Und ich saß da und habe dann online meine Informationssicherheitsschulung gemacht. Und da stand ein sehr interessanter Satz da unten. Da dachte ich, Mensch, den muss ich mitnehmen. Da stand, eine Gefahr besteht, wenn eine Bedrohung vorhanden ist und diese auf eine Schwachstelle trifft. Eine Bedrohung ist nicht immer gleich eine Gefahr, aber da, wo die Bedrohung auf die Schwachstelle trifft, da wird sie zur Gefahr. Und deshalb ist es so wichtig, dass Älteste, dass sie tief überzeugt sind und tief gegründet sind im Wort Gottes, damit sie die Gemeinde schützen, damit die Gemeinde nicht in Gefahr kommt. Und das ist ein Prinzip, das können wir alle für uns mitnehmen. Egal, ob wir einen anderen Dienst in der Gemeinde machen, Kinderstunde, Jungschar, was auch immer, ob ich Familienvater und auch Familienmutter bin, ob ich Ehemann, Ehefrau habe, ob ich Geschwister habe. Da, wo ich das Wort Gottes kenne und da, wo ich das Wort Gottes auslebe, da kann ich für Sicherheit sorgen, auch für andere in meinem Umkreis und ihnen Sachen erklären. Warum machen wir das und das nicht? Warum ist das schlecht? Warum solltest du das machen? Und das ist die Herausforderung für dich und für mich, dass wir sagen, Herr Jesus, ich will weiter wachsen im Wort Gottes. Ich will noch mehr verstehen, was du hier drinnen sagst. Nicht mich nur damit zufrieden geben mit so ein paar allgemeinen Aussagen. Gott ist immer für mich da und Jesus ist für mich gestorben. Ich komme in den Himmel. Ja, das ist mega wichtig. Aber wenn je länger wir im Glauben sind, umso mehr sollen wir wachsen. Wir sollen mehr erkennen, was sagt Gott in seinem Wort. Wir sollen es alltagstauglich machen. Wir sollen wissen, wo kann ich welches Wort in meinem Leben anwenden. Und das ist einfach für mich eine Bitte und das wünsche ich auch dir, dass wir das zu Jesus bringen und sagen, Herr Jesus, offenbare mir dein Wort, zeig mir, was ich noch lernen kann. Jesus, mach das. Es ist so unglaublich. Ich lese gerade das Markus-Evangelium und dachte, ich lese es mal einfach mit der Brille von Zeit- und Aufgabenmanagement. Wie hat Jesus sein Leben mit Zeit und mit Aufgabenmanagement, wie hat er das hingekriegt? Weil ich da selber gerade Entwicklung brauche. Und das ist so genial, was Gott einem da zeigt für Dinge. Ich kann so viele neue Sachen für mich lernen, das ist der Hammer. Und das ist einfach schön, wenn wir das Wort Gottes benutzen, um es auch im Alltag anzuwenden. Wir kommen damit zum Schluss. Paulus hat angefangen und er hat gesagt, in der Gemeinde soll Ordnung herrschen. Aber nicht einfach um der Ordnung wegen, sondern damit Frieden entsteht, damit Heil, Ruhe und Wohlergehen da ist. Als Punkt für uns, wenn Jesus dir deine Schuld vergeben hat, wenn du dir bewusst bist und dich freust, dass Jesus dir vergeben hat, dann hast du Ruhe und Frieden im Herzen. Die Frage ist das bei dir vorhanden? Hat Gott dir schon Ruhe und Frieden ins Herz geschenkt? Vielleicht bist du gerade aber verstrickt in Sünde, verstrickt in irgendwelche finanziellen Unsauberheiten, verstrickt in Unmoral, verstrickt in Lüge, in Süchten und du wünschst dir, dass dein Leben wieder geordnet wird. Dann bring es zu Jesus und sag, Jesus, ich möchte mich wieder unter deine Kontrolle begeben, reinige mich und ich möchte wieder Ruhe und Frieden in meinem Herzen haben, dadurch, dass ich mein Leben dir unterordne. Und ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde für unsere Ältesten beten, dass unsere Ältesten, dass sie stark sind im Wort, dass sie weise sind, um die Gemeinde zu leiten und sie zu schützen. Denn die Ältesten haben nicht eine Position hier oben, sondern die Ältesten sind Diener der Gemeinde. Ja, und die Gemeinde hat die Verantwortung für die Ältesten zu beten, aber auch Älteste darauf hinzuweisen, wenn sie Dinge tun, die nicht richtig sind, damit Dinge geklärt werden können, die Glaubhaftigkeit wiederhergestellt ist. Und so möchte ich abschließen mit diesem Punkt. Es gibt viele Dienste, es gibt viele Aufgaben in der Gemeinde. Jeder von uns hat seinen Alltag zu bewältigen. Und das Wichtige ist, dass wir alle das Wort Gottes lieben. Dass wir hier reinschauen und sagen, Herr Jesus, zeige mir neue Dinge aus deinem Wort. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir unser Leben immer wieder unter die Kontrolle von Jesus bringen und sagen, Herr, vergib mir, ich habe hier wieder gesündigt, ich war hier nicht besonnen, ich habe hier was falsch gemacht und ich freue mich einfach daran, dass du mir Frieden ins Herz geschenkt hast. Und da sind wir alle auf einer Ebene, egal welchen Dienst wir in der Gemeinde tun, wir alle sind begnadigte Sünder, die gerettet wurden und die Vergebung der Schuld bekommen haben. Das ist das Größte, das Wichtigste. Und wenn du heute hier bist und du sehnst dich nach diesem Frieden, nach diesem Heil in deiner Seele, dann bleib zurück. Wir können gerne darüber sprechen, das zu Jesus bringen. Jesus möchte dir deine Schuld vergeben und er möchte auch für dich dein Friedensfürst sein. Amen.